Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da liegt ja ein besonders endgeiler Monat hinter uns. Während im Nahen und Mittleren Osten nach der absehbaren Niederlage des Islamischen Staates der Krieg um die Beute mit wechselnden Konstellationen an Fahrt aufnimmt und damit bei diesem Weltkrieg in Miniaturform kein Ende abzusehen ist, nimmt die Koreakrise eine Dynamik an, die einen Kriegsausbruch wahrscheinlich macht. Diese viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger völlig zu Recht beängstigende Perspektive wurde im Wahlkampf von keiner der etablierten Parteien zum Thema gemacht, auch von der Linken nicht. Ausgenommen natürlich, wenn es um eine der Folgen von Krieg geht, um Flüchtlinge. Das war, nicht zuletzt mit kräftiger Hilfe der deutschen Massenmedien, eingeschlossen die öffentlich-rechtlichen, Thema und Wasser auf die Mühlen der AfD. Natürlich sind Flüchtlinge nur insoweit ein Thema, wie sie es nach Europa schaffen bzw. geschafft haben und hier vor allem nach Deutschland. Die Flüchtlinge zum Beispiel, die unser islamistischer Verbündeter Saudi-Arabien mit seinem brutalen Krieg im Jemen verursacht, sind von rechts bis links kein Thema. Sie schaffen es ja nicht aus der Hölle zu uns. Dass die Flüchtlinge Thema Nummer 1 dieses Wahlkampfes waren, ist den herrschenden Klassen dieses Landes wieder einmal famos gelungen. Himmelschreiende Polarisierung der Vermögensverhältnisse, ein Niedriglohnsektor, in dem über 20% der Werktätigen arbeiten, massive Umverteilung von oben nach unten, unsichere Arbeitsverhältnisse, zunehmender Arbeitsdruck, versteckte Massenarbeitslosigkeit, wachsende Armut, steigende Mietkosten, sinkende Renten, steigende Altersarmut, die wachsende Angst vor dem Morgen bei gleichzeitiger sozialer Diskriminierung, allenfalls am Rande ein Thema in diesem Wahlkampf. So wird ganz klassisch der potenzielle Zorn derer da unten, von deren wirklichen Lebensverhältnissen Politiker, Politikerinnen des gesamten politischen Spektrums nicht wirklich etwas wissen, umgeleitet weg von der Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen, tatsächlichen Machtverhältnissen hin zu vermeintlichen Sündenböcken. Dem Wirtschaftsflüchtling, dem Muslim, dem Ausländer, dem Immigranten und ja, auch vom Juden raunt es wieder in deutschen Landen. Bei der Kreierung eines solchen Sündenbockes leisteten die Massenmedien wiederum große Unterstützung. In Wirklichkeit sind beide, der ausgebeutete Arbeitende hierzulande oder schlimmer noch, der nicht ausgebeutete, also Arbeitslose, und der Flüchtling in gleicher Weise Opfer der kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse. Nach außen führen diese zum Krieg um Rohstoffe, Absatzmärkte und strategischen Vorteilen gegenüber den Konkurrenten, nach innen zum größtmöglichen Lohndumping mit allen Mitteln. Nur erkennen sollen sie dies aus Sicht der herrschenden Klassen bitte nicht. Und es ist auch nicht leicht für sie, dies zu erkennen, zumal ohne jegliche klassenkämpferische Organisationen der Linken. Denn auf den Arbeits- und Wohnungsmärkten stehen sich der schon länger Einheimische und der Immigrant in der Tat zunächst einmal objektiv als Konkurrenten gegenüber. Schlagen sie sich im Namen der Artenreinheit, Gottes und Allahs oder entlang irgendwelcher Herkunftsidentitäten, anstatt sich zu verbünden, spielen sie dem Kapital in die Karten. Im Zentrum der Kritik von rechts bis links stand Kanzlerin Angela Merkel, weil sie 2015 unkontrolliert und unvermittelt die Flüchtlinge ins Land gelassen habe. Warum sie das tat, darüber gibt es großes Rätselraten, denn bislang war Frau Merkel nicht damit aufgefallen, von großen humanitären Gefühlsregungen geleitet zu sein. Als ihr die politischen Folgen für sich und ihrer Partei klar wurden, suchten CDU und CSU das Ruder herumzureißen und die rechte Flanke zu schließen. Seehofer und de Maizière überboten sich in rassistischen Sprüchen und es wurde abgeschoben, was eben ging, sogar nach Afghanistan. Der Wahlkampf selbst wurde möglichst unpolitisch auf Angela Merkel zugeschnitten, darauf setzend, dass die Mittelklassen Kontinuität wünschten. Doch es war zu spät. Trotz eines endlangweiligen Wahlkampfs stieg die Wahlbeteiligung um 4,9 Punkte auf 76,2%. CDU, CSU und die mit ihr im Boot sitzende SPD wurden krachend abgestraft. CDU/CSU verloren 8,5% und kamen damit nur noch 33% der Zweitstimmen. Die SPD brachte es fertig, ihr mieses Wahlergebnis von 2013 noch einmal zu toppen und rutschte auf 20,5% der Zweitstimmen ab, was einem Verlust von über 5% entspricht. Linke und Grüne blieben mit 9,2% bzw. 8,9% der Stimmen relativ stabil gegenüber 2013. Der FDP gelang mit 10,7% ein glorreicher Wiedereinzug in das Parlament, das mit der AfD erstmals wieder eine faschistoide Partei in seinen Reihen sieht. Die AfD errang 94 Mandate von 709, was einem Stimmenanteil von 12,6% entspricht. Damit wurde sie drittstärkste Kraft in der deutschen Parteienlandschaft. Diese Wahlen brachten also einen fulminanten Rechtsrutsch. Was die AfD anbetrifft, muss dieser nicht das Ende der Fahnenstange sein. Immerhin gelang ihr Wahlerfolg in Zeiten eines Wirtschaftsbooms, wenn auch eines sozial prekären. Die NSDAP brauchte dafür im September 1930 eine ein Jahr zuvor ausgebrochene Weltwirtschaftskrise. Nimmt Mensch die Wahlergebnisse von AfD und FDP zusammen, summieren sich diese auf 23,3% Stimmenanteile. Das sind 23,3% eines noch einmal verschärften Marktradikalismus. Übrigens fischte auch die FDP, Christian Lindner also, in Bezug auf die Flüchtlinge in den braunen Gewässern, bei einem Interview mit der Bild-Zeitung so sehr, dass sogar diese erstaunt fragte: Herr Lindner, woher kommt Ihre Härte? Im Folgenden wollen wir lauschen, wie denn die Fortturner der Partei Die Linke auf ein Wahlergebnis reagierten, bei dem sie von der AfD als drittstärkste Kraft abgelöst wurden und um 3,4% hinter der faschistoiden Partei lagen. Wir hören im Folgenden den Auftritt der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger am Wahlabend auf der Wahlparty im Festsaal Kreuzberg in Berlin in voller Länge, damit sich jede und jeder selbst ein Bild machen kann.
Und auch die beiden sind in den letzten Wochen und Monaten die ganze Zeit durch die Lande getourt und haben viel und hart gearbeitet. Euer Applaus, Applaus!
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das tut gut. Und ich denke, wir können auch heute auf unser Ergebnis stolz sein. Und deswegen möchte ich natürlich an erster Stelle allen Wahlkämpfenden ganz herzlich danken. Denn euer Einsatz hat mit dazu beigetragen, dass wir wirklich das zweitbeste Ergebnis in unserer Geschichte erreichen konnten. Wir haben zugelegt in einer nicht einfachen gesellschaftlichen Debatte. Und an diesem Erfolg haben viele mitgewirkt. Und da wollen wir natürlich zuallererst Danke sagen den beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar, die im Zentrum des Wahlkampfes standen und die unterstützt wurden von einer Partei, die geschlossen agiert hat. Vielen Dank für diesen Einsatz. Wir sagen Danke dem Wahlkampfleiter Matthias Höhn und stellvertretend für die vielen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen im Wahlquartier und in der Bundesgeschäftsstelle, nenne ich hier Claudia Gothe. Danke Matthias, Claudia und alle, die mitgewirkt haben, für eure Leistung. Und all dies wäre undenkbar ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen ehrenamtlichen Wahlkämpfenden und der vielen Freundinnen und Freunde, von denen einige noch nicht mal Mitglied unserer Partei sind und trotzdem in den letzten Monaten alles gegeben haben, damit wir zulegen könnten. Ihr wart klasse. Ja, es gibt viele Gründe dafür, dass wir zugelegt haben. Zum einen, denke ich, ist verantwortlich für dieses Zulegen, dass unsere Wahlkämpfenden immer wieder dafür gesorgt haben, dass Themen, die den Menschen im Alltag unter den Nägeln brennen, in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen. Also Themen wie Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Personalmangel im Pflegebereich, die drohende Altersarmut oder generell der Kampf gegen Armut, gegen Kinderarmut. Und dieses Thematisieren ist umso wichtiger gewesen, weil es in den Medien, in den großen Talkshows, diese Themen oft nur am Rande behandelt wurden. Wir haben diese Themen stark gemacht und das ist wichtig gewesen. Zu unserem Erfolg hat beigetragen, dass wir als Partei wirklich geschlossen agiert haben. Wir haben gemeinsam am Anfang kontrovers Sachen ausdiskutiert und danach die vereinbarten Inhalte gemeinsam und geschlossen vertreten. Das war wichtig. Und ich denke, unser Einsatz für soziale Gerechtigkeit war auch deswegen so glaubwürdig, weil wir im Gegensatz zu anderen Parteien Themen wie Personalmangel in der Pflege nicht erst entdeckt haben, als es darum ging, Plakate zu hängen, sondern wir haben über Jahre hinweg glaubwürdig, beharrlich im Parlament, aber auch in Bewegung zusammen mit Gewerkschaften, Beschäftigten und sozialen Initiativen uns stark gemacht. Und das ist auch eine Basis für unseren Erfolg und damit muss es auch weitergehen. Während die Regierungsfraktionen kräftig verloren haben, haben wir zugelegt. Insofern können wir stolz sein und ich finde, wir sollten das heutige Ereignis auch beim Namen nennen. Das nennt sich Wahlfeier und wir sollten auch richtig feiern. Das können wir tun. Jedoch haben wir natürlich wahrscheinlich alle gemischte Gefühle, weil gesamtgesellschaftlich ist dieses Wahlergebnis auch Ausdruck für eine Rechtsverschiebung. Also wenn man mal das Mitte-Links-Lager so betrachtet, wir sind wahrscheinlich zusammen unter 40%. Und zum ersten Mal wird wieder seit 45 eine Parteienfraktionsstärke in den Bundestag einziehen, die ganz enge Verbindung zur Neonazi-Szene hat. Das ist eine schwierige Situation. Und deswegen würde ich sagen, für uns steht eine wichtige Aufgabe. Wir dürfen uns mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen nicht abfinden. Es braucht jetzt einen gesellschaftlichen Schub. Zum einen gegen ein Weiter-so der sozialen Verunsicherung und es braucht einen Schub gegen die neue Rechte. Und ich würde mal mit Blick nach vorne sagen, unterm Strich, bei diesen Wahlen ging die erste Runde unterm Strich an die Rechten. Aber die nächste Runde, die beginnt morgen. Und ab morgen kämpfen wir um andere gesellschaftliche Verhältnisse. Wir werden uns nicht damit abfinden, dass die so einen Aufwind haben, die Nazis. Und während die AfD das Gedenken an den Holocaust aus den Geschichtsbüchern tilgen will, sagen wir als Linke ganz klar, wir wollen das Gedenken an den Schwur von Buchenwald immer wieder stark machen. Und der lautet, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Dafür streiten wir für neue Mehrheiten ab morgen.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir gehören zu den Wahlgewinnern und wir haben das auch verdient. Die anderen haben es nicht verdient. Und wir haben uns in einem schwierigen Umfeld, bei dem doch zwei neue Parteien in den Bundestag gekommen sind, die zusammen fast 25% machen, haben wir uns behauptet und wir haben sogar zugelegt. Das ist ein klarer Auftrag, mit konsequenter sozialer Politik, mit konsequenter Opposition gegen das Weiter-so von Merkel und Co. aufzubegehren und die Linke zu stärken. Wir haben einen tollen Wahlkampf geführt. Ich habe noch nie so viele engagierte Leute gehabt. Und eines muss ich unsere Partei auch zugute halten. Wir haben so viele Mitglieder dazu bekommen, wie noch nie seit unserer jüngsten Geschichte. Wir haben über 5000 neue Mitglieder bis Ende August dazu bekommen, diese linke Partei. Davon im Übrigen über 60% unter 35 Jahre. Es freut mich, dass so viele junge Menschen die einzig richtige Antwort geben. Und das ist auch klar. Viele junge Menschen kommen, weil sie Angst haben vor der Rechtsentwicklung, vor Trump, vor der AfD, vor Le Pen, von anderen Nationalisten in Europa. Und sie geben die einzig richtige Antwort: Auf die Entwicklung der Rechten muss die Linke gestärkt werden in diesem Land. Und wir dürfen auch gar nicht uns einreden lassen, dass wir für diese Rechtsentwicklung verantwortlich sind. Es ist die Große Koalition, die negiert hat, dass die soziale Spaltung im Land zunimmt, dass immer mehr Menschen durch prekäre Arbeit ausgegrenzt werden. Es ist die Große Koalition, die nichts gegen die Steuerflucht der Reichen gemacht hat. Es ist die Große Koalition, die nicht Steuergerechtigkeit hergestellt hat und die Ängste der Leute vergrößert hat, weil es sozial ungerecht in diesem Lande zugeht. Und deshalb, wer die Rechten ernsthaft bekämpfen will, der muss auch diese Politik des Weiter-so, diese Politik der sozialen Spaltung und der sozialen Ungerechtigkeit bekämpfen. Und das werden wir die nächsten 4 Jahre konsequent tun. Und natürlich wird das Umfeld nicht einfacher für uns und wir werden uns viele Fragen stellen müssen. Wir werden uns natürlich die Fragen stellen müssen, warum hat es insgesamt eine Rechtsverschiebung gegeben? Wir werden uns andere Fragen stellen, wo wir die Menschen noch von uns überzeugen können. Aber dieses Ergebnis macht uns trotzdem Mut. In einem Abend, in dem wir zugelegt haben, dürfen wir auf keinen Fall mutlos sein, sondern das Gegenteil. Wir müssen befeuert werden vor unserer Aufgabe, die nächsten 4 Jahre vor uns steht. Und wir werden zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte eine Partei im Deutschen Bundestag haben, in der es viele Neonazis gibt, in der es offensichtlich Rechtsextreme gibt, die eine enge Verbindung zu Neofaschisten haben, die ganz klar einen nationalistischen, rassistischen, fremdenfeindlichen Kurs vertreten. Und liebe AfD, oder nicht liebe AfD, im Gegenteil, aber ihr müsst eins wissen, in der Linken findet ihr den härtesten Gegner, den ihr die nächsten 4 Jahre bekommen könnt. Wir werden im doppelten Sinne positive antifaschistische, antirassistische Arbeit machen. Wir werden ganz konsequent dafür kämpfen, dass den Rechten der soziale Nährboden entzogen wird. Und das geht nur mit sozialer Politik, das geht nur mit Umverteilung von oben nach unten. Und das geht nur, wenn den Menschen größere soziale Sicherheit gegeben wird. Und dafür steht die Linke. Der soziale Nährboden muss den Rechten entzogen werden. Wir werden aber auch überall... Wir werden aber auch überall, wo rechte Positionen auftauchen, wo fremdenfeindliche, rassistische Positionen auftauchen, am Stammtisch, in den Betrieben, in Gewerkschaften, in unseren Wohnvierteln, überall dort werden wir dagegenhalten, weil es ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diesen Menschen der öffentliche Raum überlassen wird. Überlassen wir ihnen nicht den Raum, sondern halten wir dagegen. Überzeugen wir mit einer klaren antirassistischen, mit einer klaren aufklärerischen Politik, halten wir überall dagegen und machen wir unsere Alternativen stark, dann werden wir weiter zulegen, dann werden wir weiter junge Leute begeistern für künftige Utopien für eine bessere Gesellschaft, weil wir stehen für eine bessere Gesellschaft. Dafür werden wir die nächsten 4 Jahre und weit darüber hinaus kämpfen. Und ich hoffe, ihr seid dabei und stärkt die Linke in diesem Land. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Bernd Rixinger und Katja Kipping.
Ja, supi, oder zumindest fast alles supi. Die Linke kann also stolz sein auf ihr Wahlergebnis, denn es ist ihr zweitbestes je eingefahrene von den 3 bisherigen Bundestagswahlen in der Geschichte der Partei Die Linke. 2009 erzielte sie 11,9% der Zweitstimmen, 2013 8,6% und bei diesen 9,2%, also ein leichtes Plus von 0,6%. Als Die Linke bei der Bundestagswahl 2013 von 11,9% auf 8,6% absackte, war auch alles supi, weil man drittstärkste Kraft geworden sei. Diesen Umstand, dass man das heute nicht mehr ist und an wen man das abgegeben hat, erwähnt man, wie gehört, heute dagegen lieber nicht. Stattdessen pumpt man die 0,1% Stimmenzuwächse auf, bis die Blase platzt. Diese Reaktion der Linken mag zeigen, was für eine Panik man zwischendurch vor dieser Wahl geschoben haben muss, als sich R2G im Wahlkampf als das entpuppte, was es von vornherein war: politischer Schwachsinn. Wessen politischer Erfüllungsgehilfe die SPD nach wie vor ist, hat sie auch in dieser Legislaturperiode eindrucksvoll unter Beweis gestellt, vom Atommülldeal und Autobahnprivatisierung bis zur Rentenpolitik und der Schaffung von Unterlaufungsmöglichkeiten bei den Tarifverträgen. Und die olivgrünen Spitzenkandidierenden der Grünen erzählten kaum gewählt in den Massenmedien, man hätte bei dem Überfall auf Libyen 2011 mittun müssen wegen der transatlantischen Solidarität. Da loben wir uns den Westerwelle, Gott habe ihn selig. Wie Mensch mit diesen neoliberalen und militaristischen Truppen ein fortschrittliches politisches Bündnis hätte schmieden können, wissen die Strategen der Linken und der liebe Gott allein. Ansonsten war Katja Kipping vielleicht ja schon leicht beschwipst nach einem Gläschen Shampoos, das Frau sich nach einem so tollen Wahlerfolg auch wirklich gönnen darf, wie gerade gehört, in schwerer Märchenerzählstimmung. Die Linke hätte also soziale Themen wie die Pflege im Wahlkampf zum Thema gemacht. So ist sie, die Partei Die Linke. Andere machen die Kernarbeit auf der Straße und die Linke setzt sich darauf und macht es ganz unverdient und schamlos zu ihrem Erfolg. In Marburg etwa haben die Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler der AWO den Pflegenotstand zum Thema gemacht, auch wenn die linke Kandidatin Elisabeth Kuhler in der betreffenden Podiumsdiskussion gewiss eine gute Figur gemacht hat. Und bundesweit waren es die Krankenhausbeschäftigten mit der Gewerkschaft Verdi, die zum Ende des Wahlkampfs mit Streiks und Demonstrationen gegen den Pflegenotstand in den deutschen Krankenhäusern protestierten und diesen damit zum Thema machten. Die Partei Die Linke dagegen ist sowohl kampagnenunwillig als auch kampagnenunfähig. Die Partei Die Linke verfügt gewiss über ein gutes, durchdachtes Wahlprogramm. Darüber hinaus verfügt sie teilweise über ein in der Sache kompetentes politisches Personal. Aber sie verfügt über keinerlei politisches Konzept. Ein politisches Konzept stellt sich die Frage, wie die eigenen Ideen denn zur materiellen Kraft werden können. Und da hat die Partei Die Linke immer nur eine Antwort parat: möglichst schnell und oft genug, egal wie billig, mit SPD und Grünen in das Koalitionsbett zu hüpfen. In Regierungsverantwortung tritt sie dann geradezu bedenkenlos gegen das eigene Programm. Ihr Umgang mit dem Berliner Bankenskandal war geradezu ein Präzedenzfall mit dem 6 Jahre später erfolgenden Umgang mit den Banken und Vermögenden in der Finanzkrise 2007-2008. Den Streikenden der outgesourcten Charity Facility GmbH fiel sie in den Rücken. Kommunales Wohneigentum wurde in großem Stil verhökert. Und mit dem neurechten Vordenker Thilo Sarrazin lag man jahrelang im Koalitionsbett. In Thüringen, wo Die Linke den Ministerpräsidenten stellt, schiebt man Roma und Sinti in den Kosovo ab, nachdem Deutschland unter den Nazis an ihnen ein Genozid mit 500.000 Toten verübt hat und 1999 dann im Kosovo-Krieg unter Regierungsverantwortung von SPD und Grünen zum dritten Mal in einem Jahrhundert in der Geschichte Jugoslawiens angriff, damit also direkt verantwortlich für das soziale Elend im Kosovo ist, wie auch für die dortigen Regierungen, die Roma und Sinti nachhaltig diskriminieren und sozial benachteiligen. Reparationszahlungen leistete Deutschland auch hier nicht, versteht sich. Während sie Roma und Sinti aber in Kosovo abschob, forderte die thüringische Landesregierung schön im Scheinwerferlicht der Medien gleichzeitig, syrische Flüchtlinge aus Griechenland ins Land zu holen. Zartbeseitete müssen da auch schon mal kotzen. Ein Kernbestandteil neoliberaler Politik ist der Abbau des öffentlichen Sektors. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik bescheinigt der Partei Die Linke in ihrem Memorandum 2017, dem in Regierungsverantwortung nicht nur nichts entgegenzusetzen, sondern teilweise noch zu verstärken. Zitat: Wo zunächst die PDS und dann die Linkspartei mit am Kabinettstisch saß, respektive sitzt, Brandenburg seit 2009, Mecklenburg-Vorpommern 1998 bis 2002, Berlin 2002 bis 2011, Thüringen seit 2014, gingen und gehen davon keine Bremswirkungen aus, teilweise, Brandenburg-Berlin, wurde in der Vergangenheit sogar verstärkt Personal abgebaut. Zitat Ende. Einen schönen Einblick in ihr Politikverständnis gab die Partei Die Linke am 1. und 2. Juni dieses Jahres. Da ging es um die Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs und damit verbunden um die Autobahnprivatisierung und um die Installierung von sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, kurz ÖPP, in das Grundgesetz, das allmählich gegenüber 1949 nicht mehr wiederzuerkennen ist. Gegen die Privatisierungen hielt Sarah Wagenknecht am 1. Juni im Bundestag eine fulminante Rede und die Partei Die Linke lehnte dieses Gesetzesvorhaben mit nicht weniger als 13 Grundgesetzänderungen und 19 Begleitgesetzen ab. Keine 24 Stunden später aber stimmte Die Linke im Bundesrat dann zu. Und zwar einstimmig, also alle drei Bundesländer, in denen sie Regierungsverantwortung ausübt. In Berlin, Brandenburg und Thüringen. Wie die Partei Die Linke trieben es übrigens auch die Grünen. Insofern würde das also doch schon wieder zusammenpassen. Und dann fragen Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht mit unschuldig in den Himmel gerichtetem Blicke, wie es denn nur kommen könne, dass die Partei Die Linke als Teil des Establishments wahrgenommen werde. Ja, echt jetzt, wieder nur. Schlimm, solche Undankbarkeit in dieser Welt. Um es ganz klar zu sagen. Es ist bei aller Freude über den eigenen Joberhalt geradezu obszön, wie der Co-Parteivorsitzende Bernd Rieksinger angesichts dieses desaströsen Wahlergebnisses mit seiner extremen Rechtsverschiebung davon zu faseln, man gehöre als die Partei Die Linke zu den Wahlgewinnern. Vielmehr gehört die gesamte Linke in Deutschland, einschließlich der Partei Die Linke, zu den klaren Wahlverlierern. Angesichts von 12,6% der Zweitstimmen für die AfD, einem Gesamtanteil der marktradikalen Parteien von 90,8% der Sitze im nächsten Bundestag bei gleichzeitiger Stärkung ihrer äußersten Rechten, während die Linke inmitten zunehmender Pauperisierung weiter Bevölkerungsteile und zunehmender Kriegsgefahr stagniert, gibt es aber mal gar nichts zu feiern, aber viel zum selbstkritisch Nachdenken, und zwar für die gesamte Linke, nicht nur für die Partei dieses Namens. Wer das jetzt immer noch nicht begriffen hat, der lernt es auch nicht mehr. Und um auch noch auf den Satz von Rieksinger einzugehen, wir haben einen tollen Wahlkampf geführt. Das wissen wir nicht. Es mag so sein, wir können das nicht beurteilen. Aber das Mindeste an politischem Anstand wäre doch gewesen zuzugeben, dass das drohende Wahlergebnis der Rechten der AfD zur Wahlentscheidung vieler beitrug, in dieser Situation trotz allem aus politischer Vernunft die Linke zu wählen. Wir kennen viele, die es so machten. Wir wissen sogar von Parteimitgliedern, die im Sommer noch angesichts des Treibens ihrer Partei oberen Wahlkampf nur in homöopathischen Dosen treiben wollten und sich dann angesichts der Gefahr von rechts voll reinhauten. Ist aber nun darauf zu hoffen, dass die Partei Die Linke angesichts dieses Wahlergebnisses innehält und ihre bisherige Strategie kritisch überdenkt? Wir befürchten angesichts der bisher gezeigten Reaktion eher nein. Wenn Rieksinger, wie eben gehört, die sozialen Missstände in Deutschland als erste Ursache für den Erfolg der völkischen und nationalkonservativen Rechten ausmacht, ist ihm natürlich zuzustimmen. Wenn er als dafür politisch verantwortlich nur die ehemalige GroKo benennt und den entscheidenden Sozialkahlschlag der Agendapolitik von Rot-Grün unerwähnt lässt, dann weiß man schon, worauf gehofft wird, nämlich, dass sich die SPD in der Opposition so weit nach links entwickelt, dass man mit ihr zusammen eine realistische Reformalternative anbieten kann. Einmal abgesehen davon, dass Die Linke dann ihr Alleinstellungsmerkmal, das kleinere Übel zu sein, verlieren würde, ist ein Linksschwenk der SPD mit den Personalien Schulz und Nahles realistisch zu erwarten? Doch wohl nicht. Und ein Jeremy Corbyn gibt es in der deutschen Sozialdemokratie weit und breit nicht. So weh es tut, wollen wir uns nun im Folgenden näher mit den Bundestagswahlen vom 24. September befassen. Die Partei Die Linke gründete sich 2007. Ihre Gründungsquellen waren in Westdeutschland die WASG und in Ostdeutschland die PDS. Die WASG war eine Abspaltung des linken Flügels von der SPD, als diese sich in eine aggressive, neoliberale und bellizistische Partei transformierte. Mit ins Boot gingen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vom linken Flügel der Gewerkschaften. Die PDS war eine Nachfolgepartei der einstigen Staatspartei SED. Ihre Antwort auf die Niederlage des sogenannten real existierenden Sozialismus war eine rasche Sozialdemokratisierung in Regierungsverantwortung, wie bereits besprochen, durchaus mit Zügen von New Labour. Bei der Fusion mit der WASG war die PDS sowohl in Hinblick auf die Mitgliedschaft als auch auf die Wählerinnenschaft mit Abstand der stärkste Part, auch wenn sich auf dem Ticket der WASG das politische Schwergewicht Oskar Lafontaine wieder in die Politik eingebracht hatte. Die Wählerbasis der PDS lag auch zum Zeitpunkt der Fusion zur Partei Die Linke 2007 ganz eindeutig im Osten Deutschlands. Dort setzte es bei den Bundestagswahlen dieses Jahres eine krachende Niederlage. Im Osten Deutschlands fiel die Partei Die Linke auf 17,1% der Stimmen zurück, während die AfD mit über 21% der Zweitstimmen deutlich an ihr vorbeizog. Diesen massiven Verlust der Wählerbasis im Osten konnte die Partei Die Linke mit Zugewinnen im Westen, vor allem aus dem jungen, urbanen und akademischen Milieu, kompensieren. Weiter gelangen der Partei Die Linke hier Stimmengewinne von der SPD. Dieser Zulauf im Westen hat sicher auch etwas zu tun mit dem Aufstieg der AfD und der zunehmenden Kriegsgefahr, die, obschon sich nicht niederschlagend, in größeren Demonstrationen der Friedensbewegung in weiten Teilen der bundesdeutschen Bevölkerung durchaus wahrgenommen wird. Insofern wird zu beobachten sein, ob die Partei Die Linke ihre Erfolge im Westen überhaupt stabilisieren kann. Weiter wird sich zeigen, wie diese Strukturveränderungen der Wählerinnenschaft der Partei Die Linke auf diese zurückwirken. Hier vor allem die Stärkung der westdeutschen Landesverbände gegenüber den ostdeutschen, sowie die zunehmende Rolle der jungen, urbanen und akademischen Mittelschichten sowohl in der Wählerschaft wie im Mitgliederzulauf dieser Partei. Die AfD ist mit über 12% der Zweitstimmen drittstärkste Kraft im deutschen Parteienspektrum geworden und im Osten mit 21,2% gar die zweitstärkste hinter der CDU, weit vor der Partei Die Linke und der SPD. In Sachsen wurde die AfD mit 27% gar zur wählerstärksten Partei. In den letzten Monaten haben sich die Kräfteverhältnisse in der AfD eindeutig noch weiter nach rechts verschoben. Sichtbarer Ausdruck ist dies im Fraktionskampf innerhalb des nationalkonservativen Flügels, der an den Personen Gauland und Petri festzumachen ist. Petri wollte den faschistischen Höcke-Flügel, der in Thüringen mit 22,7% der Zweitstimmen ein ganz starkes Ergebnis für seine Partei einfuhr, aus der Partei drängen. Gauland, um die realen Kräfteverhältnisse in seiner Partei wissend, stellte sich schützend vor ihm. Gauland selbst verstärkte seinerseits im Wahlkampf seine Rechtsrhetorik, in der er den Vernichtungsfeldzug der faschistischen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, in dem von Anfang an geplant war, Juden und Bolschewiki zu ermorden, sowie die slawische Bevölkerung zu versklaven, als etwas darstellte, worauf Deutsche stolz sein könnten, weil der deutsche Soldat sich dabei so tapfer angestellt habe. Das Ergebnis ist bekannt, Petri geht, Höcke bleibt. Sein Flügel hat in der künftigen Bundestagsfraktion erheblichen Einfluss. Wie viele Petri aus der Partei mitzunehmen in der Lage ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die AfD vermochte nach Infratest DIMAP einen hohen Anteil ihrer Wähler, Wählerinnen von 2013 zu behalten. Einen nennenswerten Anteil verlor sie mit 270.000 nur an die Nichtwähler. Bei den Nichtwählern ist das Saldo aber mit 1.200.000 Wählern deutlich positiv für die AfD. 730.000 Stimmen flossen der AfD aus Parteien zu, die 2013 nicht die 5%-Hürde übersprangen. Hinzu kamen 400.000 Wählerinnen von der Partei Die Linke und 510.000 von der SPD. Mit 1.040.000 Stimmen verlor die CDU am meisten an die AfD. Dass es auch für die Partei Angela Merkels eine Niederlage bei der Bundestagswahl setzen würde, war klar. Die Deutlichkeit mag aber überraschend ausgefallen sein. Insgesamt verlor die Union 8,6 Prozentpunkte und fuhr mit 32,9% ihr zweitschlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein. Regional muss von einem Erdrutsch gesprochen werden. In Sachsen verlor sie nahezu 16% der Zweitstimmen. Die AfD dagegen gewann über 20% hinzu und wurde dort, wie erwähnt, mit 27% wählerstärkste Partei. In Sachsen-Anhalt, wo die CDU-Fraktion jüngst zusammen mit der AfD-Fraktion und auf deren Initiative einer Enquete-Kommission zum Linksextremismus zugestimmt hat, verlor die CDU rund 11% Stimmen, die AfD gewann über 15% hinzu. Deutlich zweistellig die Verluste der CDU auch in Baden-Württemberg, einst eines ihrer Stammländer. In diesem westdeutschen Bundesland kam die AfD auf 12,2% der Stimmen. Ebenfalls zweistellig waren die Verluste der CDU in Thüringen. Verheerend auch die Verluste der CSU in Bayern. Die de facto Staatspartei verlor über 10% der Stimmen, während die AfD 8,1% hinzugewann und dort auf 12,4% kommt die CSU auf 38,8%. Am stärksten verlor die Union laut Infratest DIMAP mit je über 1,5 Millionen Stimmen an die Nichtwähler und die FDP, sowie mit über 1 Million Stimmen an die AfD. Hier wird zu beobachten sein, wie die Unionsparteien auf diese Niederlage reagieren werden, zumal für die CSU nächstes Jahr noch Landtagswahlen anstehen. Der Ausbruch von Fraktionskämpfen ist mit Sicherheit zu erwarten. Dass nun die Jamaika-Koalition ausgemachte Sache sein soll, ist daher noch nicht absehbar, unserer Meinung nach. Die Grünen repräsentieren das gut betuchte und weltoffene Bildungsbürgertum. Die Unionsparteien werden bei einer Koalition mit ihnen befürchten, dass sie diese den zur AfD abgewanderten Wählern nicht unbedingt näher bringt. Schließlich wissen auch die Parteistrategen der Union, dass in zurückliegenden Wahlen in Europa nicht nur sozialdemokratische Parteien gecrasht worden sind. Und da ihnen Opportunitäten weit näher sind als Überzeugungen, wird also genau zu beobachten sein, wie sich die Unionsparteien in Zukunft ausrichten werden. Sachsen-Anhalt lässt da schon einmal Schlimmes befürchten. Auch mit der FDP gibt es Schwierigkeiten. Wie Angela Merkel mit der FDP erfolgreich zusammen mit Macron Europapolitik machen soll, wird sie wohl auch selbst noch nicht wirklich wissen. Für die gesamte Deutsche Linke besonders katastrophal ist, dass laut Infratest DIMAP je 21% der Arbeiter und Arbeitslosen für die AfD gestimmt haben sollen, was gegenüber 2013 einem Plus von 15% bei den Arbeitern und 18% bei den Arbeitslosen entspräche. Das ist also einer Partei möglich, die Steuersenkungen für die Vermögenden propagiert, die Reaktivierung der Vermögensteuer in ihrem Programm kategorisch ausschließt und die Erbschaftssteuer abschaffen will. Ja, der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Rieksinger, hat recht. Für die sozialen Verhältnisse in diesem Land trägt die Partei Die Linke keinerlei direkte politische Verantwortung. Dennoch ist der Befund eindeutig. Dieses Katastrophenwahlergebnis der AfD ist auch einem eindeutigen Politikversagen der Partei Die Linke wie der gesamten Linken überhaupt geschuldet, weil sie es nicht schaffen, die Subalternen dieses Landes in erfolgreiche soziale Kämpfe zu führen. Das wird besonders an zwei Dingen deutlich. Laut ebenfalls Infratest DIMAP verlor die Partei Die Linke bei den Arbeitern 3% und kommt bei ihnen nur noch auf 10%. Bei den Arbeitslosen verlor sie gar 12% und erhält nur noch von 11% von ihnen Zustimmung. Selbst wenn nur die Richtung dieser Erhebung stimmt, ist das ein Armutszeugnis für die Partei Die Linke. Das aber ist leider noch nicht alles. Laut der Forschungsgruppe Wahlen wählten 15% der Gewerkschaftsmitglieder die AfD. Deutlich mehr also als alle Wählerinnen mit 12,6% zusammengenommen. Die Partei Die Linke hingegen wurde nur von 12% der Gewerkschaftsmitglieder gewählt. 3% also weniger als für die AfD stimmten. Bei den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Arbeiterinnen ist das Ergebnis noch verheerender. Bei ihnen votierten 19% für die AfD, 12% für die Partei Die Linke. Bei den gewerkschaftlich organisierten Angestellten liegen die beiden Parteien mit je 14% gleich auf. Das tun sie mit je 22% auch im Ost-West-Vergleich. Im Westen hingegen votierten laut der Forschungsgruppe Wahlen 14% der Gewerkschaftsmitglieder für die AfD, 11%, also 3% weniger für die Partei Die Linke. Das ist das Ergebnis einer Gewerkschaftspolitik, die Arm in Arm mit dem Kapital Standortpolitik treibt. Will noch jemand Wahlkampfparty machen? Hinter den großen Veränderungen im Wahlverhalten der Staatsbürger, Staatsbürgerinnen, die in nahezu allen fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern zu beobachten sind, stecken gewaltige Veränderungen in den Produktionsverhältnissen der entsprechenden Länder. Das Modell Volkspartei aus der fordistischen Phase des Kapitalismus ist allmählich Schnee von gestern. Dafür sind die gesellschaftlichen Verhältnisse zu antagonistisch geworden. Die Digitalisierung senkt tendenziell die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit und mit ihr die Profitraten. Überschüssiges, konkurrierendes Kapital ringt verzweifelt um Anlagemöglichkeiten und sucht die Ausbeutung der Lohnabhängigen nach allen Regeln der Kunst immer weiter zu steigern, während gleichzeitig das Heer der Überflüssigen und der Reservearmee zunimmt. Die Konkurrenz um den Verkauf der Arbeitskraft treibt die Lohnabhängigen so gegeneinander, dass Chauvinismus aller Art, Sozialdarwinismus, Rassismus und völkischer Nationalismus wieder fröhliche Urständ feiern. Die Angst vor dem Morgen und die Verzweiflung über das Heute sind so groß, dass die Religion als Opium wieder gebraucht wird und noch das schwachsinnigste Konsum das angesagte Palliativ ist. Wer im Konkurrenzkampf nach unten fällt, tritt nach unten, um selbst nicht noch weiter nach unten zu fallen. Die Linke weiß keine Antwort auf den relativen Niedergang der industriellen Arbeiterinnenklasse und der neuen Heterogenisierung der lohnabhängigen Klasse. Geht es nicht vorwärts, weint sie, der Sozialismus sei diskreditiert. Ansonsten gönnt man sich in seinen superschlauen Analysen gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot, denn man ist ja der einzig Superschlaue. Nachwuchslinke werden schon als Apparatschiks geboren, die ihre Reproduktionsinteressen in Parlamentsreden und Talkshow-Gequassel sowie in gewerkschaftlichen Verwaltungsapparat zu befriedigen suchen. Gedacht, wenn man es so nennen will, wird in Gut und Böse. Pegida sind die Bösen, Anti-Pegida sind die Guten. Dass die antipegidistischen Wohlstandsbürger die Wähler von Parteien wie Grüne und SPD sind, die Hand in Hand mit den anderen transatlantischen Kreuzrittern die Kriege anzetteln und jene Höllen bereiten, aus denen die Menschen dann zu fliehen versuchen, ist der Linken kein Protestflugblatt wert. Man will es sich ja nicht verscherzen mit dem Aufstand der Anständigen. Der antrainierte Mangel an Empathievermögen und der im klasseneigene Autoritarismus lässt den bildungsbürgerlichen Linken nicht begreifen, dass sein Eintreten für die von ihm so genannten sozial Schwachen schon ein zutiefst autoritärer, demütigender Akt an sich ist. Kein Mensch will Objekt sein, sondern Subjekt seiner eigenen Geschichte. Zu Subjekten ihrer Geschichte werden die Menschen in eigenen, selbstbestimmten sozialen Kämpfen. Um diese erfolgreich führen zu können, müssen sie sich organisieren. Aber ihre einzigen Kampforganisationen sind ihnen schon längst über den Kopf gewachsen. Sie bestimmen nicht länger über sie, sie werden von ihnen bestimmt oder bleiben ihnen gleich fern. Einst Werkzeuge ihrer Befreiung, transformierten sie unter wohlmeinendem Gesäusel zu Werkzeugen ihrer Unterdrückung. Die Konzentrations- und Zentralisierungsprozesse des Kapitals haben gegenüber 1914 und 1939 noch einmal eine neue Qualität angenommen. Ganze Staaten und Staatengruppen auf unserem Planeten stehen sich waffenstarrend gegenüber. Die Periode des Ultraimperialismus scheint ihrem Ende entgegenzugehen und die objektiven Konkurrenzverhältnisse gewaltförmig ausgetragen zu werden. Der Koreakrieg steht kurz davor, heiß zu werden, mit unkalkulierbarem Ausgang. In Syrien sehen wir einen Weltkrieg in Miniaturform und in Osteuropa rückt die NATO auf den russischen Pelz. Der Ausbruch des Dritten Weltkrieges ist längst keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann, wenn nicht Einhalt geboten wird. Der Kapitalismus, das bisher effizienteste und revolutionärste Regime in der Entwicklung der Produktivkräfte in der Menschheitsgeschichte, ist sozial und ökologisch blind. In ihm verwandelt sich alle Produktivkraft zugleich in Destruktivkraft. Ungleiche Verträge werden noch den unterentwickelten Staaten aufgedrückt, mit deren reichen Eliten man sich so lange verbündet, wie sie sich als nützlich erweisen. Kommen verantwortliche Menschen an die politische Macht, werden sie niedergemacht. Fliehen die kaputt konkurrierten Massen aus ihren Ländern, lässt man sie in den Wüsten verdursten, im Mittelmeer ersaufen, auf den Agrarfeldern Siziliens oder Andalusiens zu Sklavenbedingungen ausbeuten, als billigstes Arbeitskräftematerial die Löhne dumpen oder als habgierige Wirtschaftsflüchtlinge abschieben. Wer nicht kaufen kann, stirbt. Über 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten leiden an akutem Hunger, verursacht durch Kriege und Ausbeutung. 3 Milliarden Menschen fristen mit einem Einkommen von $2 am Tag ihr Dasein. Dafür tragen die reichen Länder, ihre politischen Klassen und die sie Wählenden die volle politische und moralische Verantwortung. Wer nicht weiß, wie qualvoll langsam der Hungertod ist, kann es in den Büchern John Sieglers nachlesen. Und wer sich bei dieser Gesellschaft für Verbrechen, die im Namen des Sozialismus oder des Kommunismus geschahen, zu entschuldigen wünscht, muss Mitglied der Partei Die Linke sein. Der Gipfel der Heuchelei aber wird dort erklommen, wo durch unsere Schulen Geschwister-Scholl-Ausstellungen gejagt werden mit der Frage, was hättest du getan? Diese Frage ist hinlänglich beantwortet. Vielleicht ist die Menschheit in ihrem Treiben so verroht, dass sie keinen Ausweg findet. Auch das ist durchaus möglich. Denn von allein wird der Kapitalismus nicht weichen. Ihm stehen immer noch weite Räume für Akkumulationsmöglichkeiten offen. Schon greift er sprichwörtlich nach den Sternen. Mond- und Marsbasen sind im Gespräch und Planung. Auf die Rohstoffausbeutung von Asteroiden werden bereits Konzessionen vergeben. Dennoch gleicht die kapitalistische Produktionsweise dem goetheschen Zauberlehrling, dem die von ihm entfesselten Kräfte unkontrollierbar über den Kopf wachsen. Kriegsgefahr, Massenverelendung und ökologische Überdehnung samt wachsender planetarer Vergiftung durch nukleare und chemische Abfälle setzen das Leben der Menschheit aufs Spiel. Gleichzeitig entwickeln sich im Kapitalismus, etwa mit den Informationstechnologien, Produktivkräfte, die demokratische Wirtschaftsplanung von unten ermöglichen und die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in einer Qualität mindern, die den Zustand, den Marx einst das Reich der Freiheit nannte, so ferne und utopistisch gar nicht mehr erscheinen lässt. Was also ist zu tun? Es kann angesichts der tatsächlich stattfindenden Umkehrung des Buchenwald-Schwures nicht mehr zur Normalität zurückgekehrt werden. Die bestehenden Organisationen der Linken werden so, wie sie jetzt sind, von sich aus den Freund nicht retten. Wie mit ihnen umzugehen ist, wird Gegenstand der nun notwendigen Diskussion zu sein haben. Nur eines muss uns allen völlig klar sein, nämlich das, was uns Wolfgang Abendroth immer wieder ins Logbuch geschrieben hat. Wenn die Linke die sozialen Kämpfe im Interesse der Lohnabhängigen nicht annimmt, profitiert immer die Rechte mit ihrer rassistischen, völkisch-nationalistischen politischen Ökonomie davon. Jetzt heißt es also erstmal für uns alle Arsch hoch. Wir müssen miteinander reden. Das kann jeder und jede tun im Freundes- und Bekanntenkreis. Wichtig ist, dass niemand alleine bleibt, aber auch niemandem erlaubt wird, seine ihre Profilneurosen auszuleben. Das gilt auch für linke Gesellschaftswissenschaftler und Publizisten. Es reicht nicht aus, kluge Analysen zu erbringen und seien sie noch so gut. Diese auch in konkrete Interessenpolitik umzusetzen, ist die Kunst, die jetzt gefragt ist. Wir müssen wieder kampagnenfähig werden. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum? Dann müssen wir uns organisieren, um Stadtpolitik dazu zu zwingen, gemeinnützigen Wohnungsbau zu treiben. Das können wir hier in Marburg gut sagen, weil unsere Stadt reich ist, viele Kommunen aber finanziell ausgeblutet. Das ist wahr. Aber wir haben auch die Möglichkeit, uns über die Städte hinweg zusammenzuschließen, um den entsprechenden Druck auf die Länder und den Bund zu machen. Wir wollen Frieden? Dann lasst uns anfangen, uns in unseren Städten wieder zusammenzutun und uns etwa der Forderung von über 100 Staaten der Vereinten Nationen anschließen, dass die Atomwaffen dieser Welt verschrottet werden. Und dass der Kompromissvorschlag Chinas in der Korea-Frage angenommen wird und eine deutsche Armee nichts an der russischen Grenze bzw. überhaupt im Ausland zu suchen hat. Eine Handvoll Leute reicht aus, um mit den Menschen in ihren Stadtvierteln zusammenzukommen und zu mobilisieren und dann diese endlich auch wieder über die Städte hinweg. Die Chancen dafür sind gut. Gerade auch die, denen es gut und besser geht, wollen leben. Sie haben viel zu verlieren. Das Friedensthema kann also über die Klassen hinweg mobilisieren. Grundsätzlich wird unsere Forderung sein, kein Geld für Destruktion, sondern für Konstruktion. Das macht die Welt sicherer und nur das. Um der Verelendung weiter Bevölkerungsteile wirkungsvoll etwas entgegenzusetzen, brauchen wir eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung und um die zu erlangen, entsprechend kampffähige Gewerkschaften? Auch das ist wahr. Wahr ist aber auch, dass sich eine kämpfende, an Niederlagen gewöhnte und resignierte Linke überhaupt erst einmal wieder rekonstituieren muss. Und das liegt in unser aller Verantwortung und geht allein über konkrete soziale Kämpfe und natürlich Bildung, Bildung, Bildung. Das Gesagte geht überhaupt nicht im Kapitalismus? Auch das ist wahr. Aber auch dafür werden die konkreten sozialen Kämpfe mit den darin gemachten Erfahrungen der beste Lehrmeister sein. Es ist richtig. Wir werden erst einmal kleine Brötchen zu backen haben. Aber ein großer Fluss hat auch viele Quellen. Es mag naiv klingen, aber jeder und jede von uns kann eine solche Quelle sein, wenn wir uns zusammentun und zusammenarbeiten. Die Geschichte ist auf unserer Seite. Denn eine solch perverse soziale Polarisierung wie die gegenwärtige, in der eine Handvoll Reicher so viel besitzt wie die Hälfte der Menschheit, hat immer entschiedene Klassenkämpfe zur Folge gehabt. Die britische Linke ist schon viel weiter als wir. Übernehmen wir ihren Schlachtruf. Come together. For the many, not the few.